Wie wollen beten? Lieber Herr und Heiland, wir danken dir sehr für dein Wort, dass wir darin lesen können, dass wir darin studieren können. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns bereit machst, auf das zu hören, was du uns sagen möchtest. Gib uns bitte offene Herzen und offene Ohren, dass wir wirklich verstehen, was diese Worte für uns hier und heute bedeuten. Ja, segne du uns alle während der Predigt. Amen. Und unser Predigttext steht heute im ersten Brief des Paulus an die Thessaloniker. Wir fangen eine neue Serie Predigten an auf dem ersten Thessalonikerbrief Paulus. 1. Thessaloniker, Kapitel 1. Maria, darf ich dich bitten?
Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott den Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Amen.
Liebe Gemeinde, ich mag den September. Ein schöner Monat. Endlich geht alles wieder los. Die Schule fängt wieder an. Das segnen die Eltern, vielleicht auch die Großeltern. Es gibt wieder Pflaumenkuchen, hoffentlich für mich Vollkorn mit Joghurt. Und die Zugvögel zeigen sich am Himmel. Interessant. Erinnern wir uns die Warnung des Propheten Jeremia. Alle Zugvögel kennen ihre Ordnung und gehen und kommen zu der Zeit, die ich ihnen bestimmt habe. Der Storch, die Taube, die Schwalbe, die Drosse. Nur mein Volk hält sich nicht an die Ordnungen, die ich ihm gegeben habe. Eine Warnung. September also, ein wichtiger, schöner Monat. Nur mit dem falschen Namen. Denn September ist lateinisch und bedeutet eigentlich der siebte. Und so war es auch mal. Aber irgendwann haben die Römer den Jahresanfang am 2 Monate vorverlegt, sodass September der 7. plötzlich der 9. war. Aber im Altdeutschen, habe ich gemerkt, im Altdeutschen gibt es ein paar wunderschöne alternative Namen, wie Holzmonat. Und auch sehr schön, der Herbstmond. Oder noch besser, der Herbstin. Weinkenner wissen das. Also, ich mag den September. Ich mag ihn, weil alles wieder beginnt. Nächsten Donnerstag nehmen wir unser Bibelstudium wieder auf. Für Katechese werden wir hoffentlich in Wolfern und im Pfarrhaus wieder treffen. Kurz und gut, das Gemeindeleben nimmt nach der Sommerpause richtig wieder Fahrt auf. Ich möchte darum heute ein bisschen grundsätzlicher fragen, was eigentlich eine vitale Gemeinde ausmacht und was darin lebendiges, mündiges Christsein ausmacht. Auf beides antwortet Paulus in dem Briefabschnitt, den wir eben gehört haben. Was ist eine vitale Gemeinde? Was macht lebendiges Christsein aus? Es ist sein ältester Brief. Het war um das Jahr 50 herum geschrieben und dieser Brief richtet sich an eine Gemeinde in Griechenland, die er selbst auf einer seiner Reisen gegründet hatte. Und das war so. Paulus war in Kleinasien und Griechenland unterwegs und auf dieser Reise kam er auch nach Thessalonik. Das war damals eine bedeutende Hafenstadt. Sie lag an einem Hauptverkehrsweg zwischen Rom und Byzanz. Lukas erzählt von diesem Besuch in der Apostelgeschichte. Und wenn wir Lukas glauben können, und das glaube ich, ja, dann war Paulus gerade mal 3 Wochen in dieser Stadt. Nur drei Wochen. 3 Predigten konnte er am Sabbat in der Synagoge halten. Und diese 3 Predigten schlugen ein. Lukas berichtet, dass das Evangelium von Jesus einige Juden überzeugte. Vor allem aber eine Gruppe von heidnischen Griechen, die mit dem jüdischen Glauben sympathisierten, ohne dann Juden zu werden. Ein paar vornehme Frauen aus der städtischen Elite erwähnt Lukas noch besonders. Das liest sich alles gut an. Jedenfalls, bis es erger gab. Und es gab meistens erger, wenn Paulus auftauchte. Auch hier, kurz gesagt, sie haben ihn aus der Stadt gejagt. Und das führt zu einer Frage. Wie sollte diese kleine Gemeinde aus frisch Überzeugten nach 3 Wochen Grundkurs des Glaubens überleben? Würden sie sich nicht ganz schnell auflösen, den neuen Glauben wieder aufgeben oder sich völlig überfordert fühlen? Wie sollte das gut gehen? Das hat sich übrigens auch Paulus gefragt. Er hat sich um diese kleine junge Gemeinde erhebliche Sorgen gemacht. Also hat er seinen persönlichen Assistenten Timotheus noch einmal zurückgeschickt nach Thessalonik. Also, Timotheus besucht die Gemeinde, spricht mit den Gemeindegliedern und er ist erstaunt, wie gut alles läuft. Das berichtet er auch dem Paulus. Der atmet tief durch und setzt sich sofort hin, einen Brief an die Gemeinde zu schreiben. Unseren ersten Thessalonikerbrief. Daraus haben wir hier euch. Daraus haben wir eben den Anfang gehört. Und wenn ihr es noch in Ohr habt, dann werdet ihr auch die Stimmung erinnern. Die Stimmung. Geradezu überschwänglich. Ein einziger Dank an Gott. Und darin elegant eingewickelt ein großes Lob für diese Gemeinde. Gut gemacht, ruft er ihnen zu. Gott sei Dank. Es hat einmal jemand ausgerechnet, wie lange der Paulus für diese Zeilen wohl gebraucht hat. Man geht davon aus, dass ein antiker Autor ungefähr 75 Wörter pro Stunde schaffte. Dann hat der Paulus an diesem Abschnitt 3 Stunden gearbeitet. Hat noch kein Laptop, hè? 3 Stunden für ein gutes Zeugnis der Gemeinde. Aber sagst du, wir sind in Neuhofen, nicht in Thessalonik. Wir sind nicht eine frisch gegründete und bald verwaiste Gemeinde aus Heiden und ein paar Juden, oder? An uns dachte der Apostel nicht, als er den Brief schrieb. Was also fangen wir mit diesen Zeilen an? Und damit bin ich wieder bei meiner Ausgangsfrage. Wenn der Paulus diese Gemeinde so lobt und Gott überschwänglich dankt, dann markiert er damit ein paar wesentliche Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und er zeigt, worin lebendiges Christsein besteht. Was ist das eigentlich? Wie werde ich Christ? Und bleibe es dann auch? Was soll unser Zusammenleben bestimmen? Und Achtung, er ist ein Apostel, von Gott gesandt, um den Völkern die gute Nachricht zu verkünden. Also, er gibt auch uns darin Hinweise, was für uns persönlich und für unsere Gemeinde wichtig ist. Und dann sind es 5 Merkmale, auf die es hier ankommt. Aber bevor ich diese Merkmale nenne, möchte ich einiges nennen, was hier nicht aufgezählt wird. Was Paulus offenbar nicht für wesentlich hält. Und das ist mindestens so spannend. Das ist ja eine ganze Menge. Er sagt nicht, wie toll er es findet, dass sie so viele sind. Zahlen spielen keine Rolle. Er lobt sie nicht, weil sie endlich ein tolles Gebäude gekauft haben. Er erwähnt nicht die Höhe ihrer Kollekten. Ihm scheint es auch nicht um das wöchentliche Gemeindeprogramm zu gehen. Kein Wort verliet er darüber, dass sie jetzt endlich auch einen Pastor eingestellt haben, der ein Examen aus Holland und eine Zusatzausbildung aus Belgien vorweisen kann. Nicht, dass das alles unnötig oder schädlich wäre, aber alles das macht offenbar nicht an sich schon eine vitale Gemeinde aus, die lebendiges Christsein fördert. Das sind offenbar ganz andere Dinge. Welche? Diese. Erstens, das erste Merkmal, was lesen wir in Vers 5? Ihr habt das Evangelium gehört, seine Kraft verspürt. Und Vers 6, das Wort angenommen. Das Evangelium gehört, seine Kraft verspürt und angenommen. Das ist das erste Merkmal. Es geht immer um diese Nachricht, um Worte, um Erzählungen, um die Deutung all dessen, was durch Jesus geschah. Ohne diese Nachricht von Jesus erzählt und gedeutet und ausgelegt, gibt es keinen lebendigen Glauben und keine vitale Gemeinde. Aber Paulus wird hier noch ein bisschen präziser. Er sagt, ihr habt nicht nur die Worte gehört, das auch, ohne die Worte geht's nicht, aber ihr habt nicht nur die Worte gehört, ihr habt die Kraft verspürt. Und das ist dem Apostel unendlich wichtig. Wer zum Glauben findet, hat die Macht zu spüren bekommen. Im Römerbrief, ein paar jaar later, schreibt er, das Evangelium ist eine Kraft, die selig macht alle die glauben. In Griechisch eine Macht, eine Dynamis. Es ist dynamisch. Es kann sein, dass wir zu Beginn unseres Weges mit Gott die Bibel ein bisschen studieren und über den Glauben nachdenken, dass wir diskutieren, und ich freue mich immer über diskutieren, dass wir auch seine Vor- und Nachteile erörtern und so weiter und so weiter. So machen das religieus interessierte Menschen. Aber wer Christ wird, der erlebt etwas anderes. Macht. Ich merke dann, dass ich nicht mehr mit gehöriger Distanz den Glauben analysiere, sondern ich selbst werde analysiert. Ich greife nicht mehr nach der Bibel, sondern die Bibel greift nach mir. Der kürzlich verstorbene Pastor Tim Keller, ich habe viel von ihm gelernt, Keller sagt zu dieser Passage net und knapp, this gospel walks. Dieses Evangelium hat beinen, es kann laufen. kommt auf mich zu. Und ich merke es. Ich bin vielleicht sogar beunruhigt. Ich stelle mir Fragen, die so grundlegend sind, besser noch grundstürzend, dass mein ganzes Leben in Bewegung kommt. Paulus sagt, das liegt daran, dass du, geliebter Mensch, von Gott erwählt bist. Geliebt. Von Gott gerufen. Vielleicht sogar gepackt. Und wenn du dann den Glauben ergreifst, dann tust du es deshalb, weil der Glaube dich ergriffen hat. Das ist Erwählung. Und dann frage ich nicht mehr nach Kosten und Nutzen. Dann frage ich nicht mehr, ob ich vielleicht den Glauben brauche. Wenn mein Hausvermieter sieht, wie Leute zu mir kommen im Pfarrhaus und die das dann sieht, sagt er, naja, vielleicht braucht dieser das. Das ist interessant, hè? Aber daarnaar vraag ik niet. Ik vraag ook niet of het mir etwas bringt. Mir nützt, mir schmückt oder fördert. Das Evangelium mit Macht ist keine Ware, die ich erwerbe oder auch liegen lasse. Ich bin gerufen, ich kleiner Mensch mit meiner ganzen Existenz. Und ich erfasse, vielleicht mit Zittern und Zagen, dass es jetzt um alles oder nichts geht. Und dass nichts es wert wäre, jetzt zu verzichten und den Ruf nicht zu folgen. Ja, dass sogar alles verloren wäre, würde ich jetzt nicht folgen. Wenn dich das Evangelium so beunruhigt, verstört, mal nicht schlafen lässt, keine Panik, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich bleibe noch einen Moment bei diesem ersten Merkmal. Das Evangelium hat Macht, Römer 1. Diese Macht nennt Paulus das Wirken des Heiligen Geistes. Ich hatte in den letzten Wochen viel spannende Begegnungen mit Pastoren und Evangelisten in Slowenien, Ungarn, Österreich und den Niederlanden. Das geht dann so bei mir im Ferien. Ich suche das auch. Und es war wie so oft, wenn wir uns darüber unterhalten, wie es so um den christlichen Glauben steht und welche Zukunft die Gemeinde haben, dann erzählen wir uns oft, wie schwer das ist, weil die Menschen so gründlich von allem Christlichen entwöhnt sind. Und was am meisten wehtut, dass sie überhaupt nichts vermissen. Ihnen fehlt nichts, meinen sie, ernsthaft. Sie sind ganz einverstanden mit ihrem Leben, dass sie in den Grenzen dieser Welt leben, ohne Hoffnung auf eine Welt jenseits dieser Welt. Und es scheint sinnlos ihnen einreden zu wollen, dass ihnen doch etwas Wesentliches fehlt. Wie sollen wir sie dann aber mit dem Evangelium erreichen? Ich habe darauf die letzten Monate mehrere Antworten gehört, aber eine wichtige Antwort ist diese. Wenn wir nur ihr Vertrauen gewinnen und ihnen das Evangelium erzählen dürfen, dann kriegt das Evangelium Beine. Es zeigt seine Kraft und überwindet Grenzen. Dann wiederholt sich, was den Menschen in Thessalonik geschah. Sie hörten den Ruf und der Glaube griff nach ihnen. Es geht dann nicht darum, ob ich meine Religion zu brauchen und ob ich erkenne, dass mir ohne Religion etwas fehlt, weil ich plötzlich vor Gott stehe. Das ist auch immer das, was hier geschieht, am Sonntagmorgen. Wir stellen uns vor Gottes Angesicht. Und dann ist es beim zufriedenen ungarischen und slowenischen Gewohnheitsatheisten, der in dritter Generation ohne Kirche lebt, nicht großartig anders als beim satten holländischen und österreichischen Weihnachtschristen, der zur Kirche gehört, ohne zur Kirche zu gehören. Hier wie dort liegt es nämlich nicht an uns, ob etwas geschieht. Hier wie dort ist es die Macht des Evangeliums, die aus Unglauben Glauben macht. Und dann ist der Gewohnheitsatheismus kein größeres Hindernis als die Gewohnheitskirchlichkeit. Absolut nicht. Beides kann der Geist erschüttern, durcheinander rütteln und Menschen vor den einen alles entscheidenden Ruf stellen. Weißt du, im Osten Deutschlands, in einem kleinen Ort namens Neuzelle, da gibt es seit kurzem in einem alten Kloster wieder eine kleine Gruppe von 7 Mönchen. Sie sind aus Österreich nach Brandenburg gezogen, um das alte Kloster mit neuem Leben zu erfüllen und auch um in dieser Region das Evangelium zu erzählen. Das haben sie bewusst so gesagt, wir möchten das Evangelium erzählen. Einer dieser Mönche ist ein Pater Kilian, ein Betriebswirt aus Berlin. Er war zwar katholisch, aber vom Glauben hielt er nicht viel. Aber er wollte nun, wie Manager das so gern mal machen, er wollte einmal vom Stress abschalten und stieß auf die Möglichkeit, im Kloster auf Zeit mitzuerleben. Das gibt es in vielen Klöster, auch in Österreich. Und dort, so berichtet er, hat man das Evangelium gelesen. Ganz schlicht und ganz wie es war. Und so hat er Gott begegnet. Es sind Tränen geflossen, aber er habe eine große Klarheit gespürt. Und auch, dass damit sein bisheriges Leben zu Ende sei. Ihm ist die Macht des Evangeliums begegnet. Heute ist er Mönch in Brandenburg. Mit seiner Kutte fällt er auf. Hier bei uns in Österreich kann man das ein bisschen zuordnen, denke ich. Eine Kutte auf der Straße. Aber in Ostdeutschland gar nicht. Aber in einem Postkast erzählte er, dass er nun Glaubensgespräche mit Menschen führt, die ihm sagen, dass sie ihm nichts glauben, sie aber doch fragen, ob mit der Holzkiste alles zu Ende sei. Oder vielleicht noch etwas kommen. Interessant, oder? Was uns als Gemeinde vital macht, ist dieses Zutrauen. Das Wort kann laufen. Es hat Macht. Es ist nicht nur eine Frage nach religiöser Offenheit, nach kirchlicher Herkunft oder nach der Eleganz unserer Bemühungen. Es ist das einfache Zutrauen. Das Evangelium ist eine Macht. Eine Macht, die rettet. War der langste Punkt. Das zweite Merkmal berichtet von den Folgen. Ihr habt, sagt Paulus in Vers 9, ihr habt euch bekehrt, euch abgewandt von den Götzen und Gott zugewandt, den ihr jetzt dient, und ihr wartet auf Jesus, der uns aus dem kommenden Gericht errettet. Ich finde das eigentlich eine wunderbar kurze Zusammenfassung der Bekehrung. Nochmals. Sich abkehren von den Abgötten, um den lebendigen Gott zu dienen, und auf Jesus wartet, der uns rettet van den kommenden Gericht, den kommenden Zorn. Dat is bekeerd. En dat erschließt zich dan fast vanzelf. Wenn ons Jesus zu sich ruft, dan ruft er ons ook van etwas weg. Immer. Jede Bekehrung is ook een Entkehrung. Dabei sind die Götzen als göttliche Personen etwas aus der Mode gekommen heute. Die wenigsten beten gezielt eine fremde Gottheit mit einem komischen Namen an heute. Auch wenn das bei ein paar rechtsradikale Neuheiten schon vorkommen kann, in die Metal, Heavy Metal Gruppe. Was aber bei uns vorkommt, auch bei uns hier im Kremstal, ist etwas anderes. Unsere Götzen sind eigentlich nur gute Dinge. Gute Dinge, die dadurch zu Götzen werden, dass sie den obersten Platz in unserem Leben einnehmen. Ich sage es mal so. Vorletztes. Das als Vorletztes gut ist, wird zum Letzten. Und damit zum Götzen. und damit böse. Übrigens auch völlig überfordert, weil Vorletztes niemals ein Letztes sein kann. Die Menschen bleiben unzufrieden. Es ist Vergängliches. Es ist niemals ewig. Was ist das? Was meine ich mit Vorletztes? Unser Beruf, unser Erfolg, unser Partner, unsere Kinder und Enkelkinder, unser Besitz, unser Fitness, unser Bankkonto, geliebte Menschen und Dinge, die uns heilig sind. Alles wunderbar, wunderbare Sachen. Aber wir erkennen solche vorletzte Dinge, die zu Götzen wurden, daran, dass unser ganzes Herz an ihnen hängt. Wir sagen dann, wenn dies oder das verloren ginge, dann wäre es aus mit mir. Das ist kein Leben. Das ist Ende. Der Götze ist der, von dem ich zuerst und zuletzt alles Gute erwarte. Und damit ist der Götze der Gott den Platz streitig macht. Dann geht alles durcheinander, wirklich alles. Gute Gaben, die Götzen werden, sind restlos überfordert. Im Vorletzten sind sie gut. Als Götzen versagen sie immer. Komplett. Wenn mein Lebenspartner oder mein Kind mein Ein und Alles ist, das, an dem mein ganzes Leben hängt, dann ist es eine gnadenlose Überforderung von meinem Partner, von meinem Kind. Und ich selbst bin dann nicht mehr frei, Gottes Ruf zu folgen. Mein Herz ist schon besetzt. Vor ein paar Monaten sprach ich mit einem Kollegen, der jetzt in Ruhestand ist. Er und seine Frau haben sich, als sie sich vor 50 Jahren angefreundet haben, versprochen, dass sie gerne ihr Leben teilen und sich von Herzen lieb haben wollen. Dass aber einer für den anderen niemals wichtiger werden soll als Jesus. Sie wollten einen anderen nicht vergötzen. Und das hatte ihre Liebe gut getan. Nebst Marillenkuchen. Wenn das Evangelium seine Kraft entfaltet, dann entkeert sich Menschen. Und die Dinge finden wieder ihre gute Ordnung. Das Vorletzte darf Vorletzte sein. Und der Höchste bleibt der Höchste. Eines ist daran aber entscheidend. Wir warten auf Jesus, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Das heißt, nicht unser Bemühen bringt die Dinge in Ordnung. Jesus ist unsere Hoffnung, nicht unseres frommes Dasein. Aber dann gibt es im dritten Vers ein drittes Merkmal. Es sind wieder die berühmten drei. Hast du gesehen? Glaube, Liebe und Hoffnung. Paulus führt mit Tränen in den Augen vom Leben dieser kleinen Gemeinde. Gewiss war vieles nicht vollkommen. Gewiss hätte man über manches sich beschweren können. Aber das Wichtigste, das stimmt. Sie glauben, sie lieben, sie hoffen. Es gibt also Glauben. Sie sind Jesus treu geblieben. Und ihr Glauben ist ein Arbeiter. Euer Werk, schreibt Paulus, euer Werk im Glauben. Was sie bei Jesus sehen, das tun sie auch. Ihr Leben hat sich verändert. Es gibt Liebe. Sie halten zueinander und sie dienen denen, die Hilfe brauchen. Ihre Liebe ist nicht nur eine Arbeiter, ihre Liebe ist eine Dienerin. Keine gefühlige Stimmung, sondern zupackend, voller Hingabe. Ihr Leben hat sich verändert. Eure Arbeit in der Liebe. Und diese Liebe, meint ein Ausleger, diese Liebe schließt das missionarische Bemühen um andere Menschen ein, die Jesus noch nicht kennen. Und, drittes, es gibt Hoffnung. Sie hoffen auf eine neue Welt, auf gute Anfänge hier und jetzt, aber eine grenzenlose Vollendung, wenn Jesus zurückkehrt Und diese Hoffnung ist eine Langstreckenläuferin. Ich habe das Wort gefunden auf dem Internet, wunderbar. Eine Langstreckenläuferin. Sie lässt sich nicht durch Rückschläge irritieren und sie gibt niemals auf, wenn es mühsam wird. Ihr Leben hat sich verändert. Paulus schreibt, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, dass er wiederkommt. Was für ein Grund zum Danken. Nicht nur gute Anfänge, sondern verändertes Leben, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und genau das, meine Lieben, ist oft ein Grund, warum Menschen aufmerksam werden. So aufmerksam, dass sie uns erlauben, ihnen das Evangelium zu erzählen. Die letzten beiden Merkmale, kleines Geschenk zum Ende, fasse ich gut zusammen. Das vierte, Paulus hatte sich so gesorgt, ob sie dem Widerstand standhalten würden. Weil an Jesus zu glauben, bedeutete für manchen das Gesellschaftliche aus. Freunde mieden sie. Verwandte stießen die aus. In den Vereinen hatten sie keinen Platz mehr. Aber umsonst gesorgt. Sie hielten stand. Paulus schreibt in Vers 6, ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schwere Anfeindungen ausgesetzt wart. Und habt sie ertragen mit einer Freude, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Wow. Was für ein Grund zum Danken, oder? Und das Letzte. Paulus staunt, welche Kettenreaktionen die Botschaft Christi ausgelöst hat. Hast du es bemerkt? Erst haben sie sich Paulus an sein Team zum Vorbild genommen. An ihm haben sie abgelesen, wie man betet, sich benimmt, mit anderen umgeht, seine Story erzählt. Sie haben ihn ein Stück weit richtig nachgeahmt, ihn imitiert. Anfangs jedenfalls. Er stand nicht nur Pater, er stand Modell für ihren jungen Glauben. Und dann, was geschieht? Was geschieht? Plötzlich sind andere aufmerksam geworden. Erst in Thessalonich und dann in der Umgebung, Vers 8. Und in der ganzen Region. Auch die fangen jetzt an, an Jesus zu glauben. Und was machen sie? Sie ahmen nun die Thessaloniker nach. An ihnen sehen sie, wie man glaubt, betet, dient, miteinander omgeht, anderen bijsteht und vom Glauben redet. Zo is dat. Glauben leert man niet nur durch reden. Moet een Pfarrer ook immer zeggen. Tegen zichzelf. Niet nur durch reden. Het is weer in de familie. Zuerst schauen die kinderen den Eltern alles ab. Zo leren ze aan model. Paulus sagt in Vers 6. Damit seid ihr unsere Nachfolger und die des Herrn geworden. Und seid selbst zum Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia. Was für ein Grund zum Dank. Diese Kettenreaktion. Na, das waren die 5 Merkmale. Ein kraftvolles Evangelium. Eine klare Entscheidung. Ein verwandeltes Leben. Festigkeit bei Widerstand. Und eine Kettenreaktion des Glaubens. Und das bewegt, das begeistert Paulus so. Er muss einfach ein Manifest der Dankbarkeit schreiben. 3 Stunden Arbeit für einen Brief an eine kleine Gemeinde, die er nur kurze Zeit begleiten durfte. Jawohl. Ich mag den September. Ich mag es, wenn alles wieder losgeht. Mit frischer Kraft. Mit Batterien, die der Sommer neu aufgeladen hat. Wir packen wieder an. Wir bezeugen das Evangelium in Kremstal. Wir vertrauen auf seine Kraft. Wir hoffen, dass sich Menschenleben zum Guten verändert. Wir halten an Jesus fest und tun alles Mögliche aus Liebe. Auch alles Nötige, um mit unseren kleinen, greifbaren Mitteln Menschen zum Glauben zu rufen. Wir halten an der Hoffnung fest. Auch an der Hoffnung, dass der christliche Glaube in Oberösterreich auf Resonanz stößt. Wir lassen uns nicht ermachen, wenn es Widerstand gibt, auch Widerstand aus den religiösen Kreisen und Behörden. Wir hoffen auf eine Kettenreaktion des Glaubens, weil Jesus auch hier im Kremstal sich ein Volk sammelt. Und ich bin Gott dankbar für alles, was er unserer kleinen Gemeinde schon geschenkt hat. Wir haben einiges davon erlebt. Und ich möchte am Beginn des September euch ermutigen, vielleicht euch ein bisschen provozieren, herausrufen. Ich möchte euch fragen, seid ihr mit dabei, wenn es weitergeht? Im September und im Oktober, im November und im Dezember und in einem neuen Jahr wieder von vorne. Seid ihr mit dabei? Wenn wir unsere kleine Kraft einsetzen, damit Menschen zum lebendigen Glauben finden und wir eine vitale Gemeinde werden. Immer, immer neu. Seid ihr mit dabei? Wenn Jesus sein Volk in Neuhoven sammelt, dann ruft Gottes Volk. Vater im Himmel, wir beten zu dir von ganzem Herzen für deine Gemeinde, zu der wir, was für ein Wunder, zu der wir gehören dürfen, was für ein Privileg. Liebster Herr Jesu, wir danken dir, dass du mit guten Nachrichten zu uns gekommen bist und dass du uns die Gnade gegeben hast, es zu empfangen. Gib uns auch die Gnade, es weiterzugeben, klar und deutlich, und daraus zu leben. Gemeinsam zu leben in Glauben, Hoffnung und Liebe, damit die Menschen es sehen können, damit sie die Kraft des Evangeliums sehen können. Darum bitten wir dich, um deines großen Namens willen. Amen.